Preis dem Herrn. Wir könnten traurig sein über manche Dinge im letzten Jahr, aber wir können auch uns freuen über vieles, was in diesem letzten Jahr geschehen ist. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass wir als Fokus immer das Gute im Auge behalten. Dass wir niemals vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Ja, es ist, manchmal scheint es sich fast die Waage zu halten, aber das hängt, glaube ich, hauptsächlich an unserer Perspektive. Wir sind alle darauf geeicht, das Negative mehr wahrzunehmen, als größer zu sehen, als übermächtiger zu sehen, als das Gute. Das ist ein Fehler in der menschlichen Natur, könnte man sagen, der daraus entstanden ist, dass der Mensch gefallen ist. Diese Perspektive hatten Adam und Eva sicher nicht. Als Adam Eva zum ersten Mal sah, sah er nicht sogleich jeden Makel, den sie gehabt haben mag. Also rein natürlich, er hatte ja auch nichts zum Vergleichen, abgesehen davon. Aber er freute sich und wusste, das ist nun endlich Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Gebein. Er sah die Dinge genauso vollkommen, wie Gott sie geschaffen hat und wie Gott sie vollkommen sah. Und diese Haltung, diese Perspektive müssen wir uns wieder aneignen. Darum muss man manchmal ringen, darum muss man kämpfen, denn in dieser gefallenen Welt ist es oft nicht einfach, das Gute zu sehen. Aber wir alle wissen, insbesondere weil wir an den Herrn glauben, dass das Gute da ist und dass das Gute letztlich auch gewinnen wird. Ich liebe es immer, wenn Kenneth Copeland sagt, read the back of the book, we win. Lest den Schluss des Buches, wir sind die Sieger. Wir sind die Gewinner. Wir sind die, die am Schluss die Feier haben werden. Mit anderen Worten, für uns kommt das Beste noch. Und für uns kommt auch das Beste mit jedem neuen Jahr. Davon gehe ich aus. Wenn ich nicht die Hoffnung und das Wissen und den Glauben hätte, dass das nächste Jahr besser wird, noch besser als das letzte, dann wäre es schlimm bestellt. Nun, mir ist vorhin gerade eine Sache noch durch den Kopf gegangen, an der man sehr gut sieht, wie wir oft das Negative betonen oder denken, oh, was für ein Verlust. Sabine Pankewitz, die eine Zeit lang hier für uns gearbeitet hat und bei uns in der Gemeinde war, und wir haben uns alle sehr gefreut darüber, dass sie Teil des Teams war und mit uns zusammen Gemeinde gebaut hat eine Zeit lang. Sie ist uns verlustig gegangen, könnte man sagen, in diesem Jahr. Aber warum ist sie weggegangen? Sie ist weggegangen, weil sie endlich mit über 40 Jahren, ich sage es einfach mal so ein bisschen dramatisch, ihren Ehemann kennengelernt hat. Ja, Halleluja! Was könnte einem Menschen Besseres passieren, als dass er, wenn er denn heiraten möchte natürlich, endlich seinen Ehepartner kennenlernt? Und wer sind wir, dass wir mit unseren Vorstellungen und Anliegen sagen, ja, aber das kann jetzt nicht sein. Oder das sollte jetzt nicht sein. Oder das hätten wir uns anders vorgestellt. Klar haben wir uns manches anders vorgestellt. Aber für sie und aus ihrer Sicht ist ihr das Beste widerfahren, was ihr widerfahren konnte. Und wisst ihr, wir haben einen Teil daran. Denn ich kann mich noch genau erinnern, wie Katharina, ich meine, es war die erste Teamsitzung, die wir zusammen hatten, für sie geweissagt hat, dass sie bald ihren Ehepartner kennenlernen würde. Nun, wenn du über 40 Jahre alt bist oder um die 40, ich weiß nicht ganz, doch, Sabine ist älter als 40. So alt wie Katharina, genau, also 44. 43, Entschuldigung. Ich bin 44 geworden dieses Jahr. Dann hast du wahrscheinlich, wenn du gläubig bist, schon viele Male Leute sagen gehört, du wirst bald deinen Ehepartner kennenlernen. Manche, die es wirklich aus dem Geist gesagt haben und manche, die es aus dem Fleisch gesagt haben, aus Mitleid. Ja? Davon kannst du ausgehen. Deswegen, ich denke, als Sabine das hörte, war sie wahrscheinlich erst einmal hin und her gerissen. Ob das jetzt aus dem Geist war oder vielleicht eben auch nur eine fleischliche Mitleidsbekundung. Ja. Aber siehe da, es ist zustande gekommen. Und zwar während unserer Amtszeit, könnte man sagen. Also wir haben die Frucht von dem gesehen, was wir selber geweissagt haben, was Katharina geweissagt hat und wofür wir auch mitgeglaubt haben für sie. Seht ihr, das ist die Kraft und die Stärke von Gemeinde, von Gemeinschaft, von Zusammenstehen im Glauben. Dass du kommst mit deinem Anliegen, egal was es für ein Anliegen sein mag, und deinen Glauben verbinden kannst mit dem Glauben anderer und auf einmal passiert eine Reaktion im Geist, die alleine, wenn du alleine stehen würdest, nicht geschehen würde oder viel längere Zeit brauchen würde, bis die Reaktion stattfinden würde. Und so kommen Dinge zustande, die Jahrzehnte, könnte man buchstäblich sagen, gedauert haben, um zustande zu kommen, bis zu diesem Zeitpunkt. Das Zeugnis, was Gabriela erzählt hat, war auch für mich sehr eindrücklich. Denn als sie dieses Anliegen reingab, dachte ich zuerst auch, weil es ging wirklich um eine Sache, die bis dahin noch nie genehmigt worden war. Seht ihr? Und die Ämter und die Institutionen sind nicht darauf aus, dauernd irgendwelche Präzedenzfälle zu schaffen, sondern im Normalfall tun sie das, was sie im Normalfall tun. So wie es vorgeschrieben ist. Und so haben wir noch viele andere solche Dinge erlebt in diesem Jahr. Und obwohl wir einige Leute verloren haben, haben wir auch einige Leute gewonnen in diesem Jahr. Lasst uns auf diese Leute uns fokussieren. Lasst uns das Gute sehen, das kommt. Denn die Unfähigkeit, das Gute zu sehen, das kommt, ist in der Bibel mit einem Fluch verbunden. Das heißt, eigentlich können nur diejenigen das Gute nicht sehen, das kommt, die auf Fleisch vertrauen, die Fleisch zu ihrem Arm gemacht haben, die sich abgewendet haben vom lebendigen Gott. Darum sei nicht jemand, der das Gute nicht mehr sieht. Halleluja. So, jetzt ist es definitiv nach acht. Also kann ich mit meiner eigentlichen Botschaft beginnen. Aber auch das war schon nicht schlecht, oder? Ohne dass ich mich selber in irgendeiner Art und Weise loben möchte. Aber wisst ihr, wenn der Geist redet, dann kommt einfach Gutes. Ich möchte euch heute Abend eine kurze, knackige Botschaft bringen, wie wir in Berlin immer gesagt haben, kurz und knackig. Für den Berliner muss alles kurz und knackig sein. Ihr wisst ja, bei den Deutschen hieß es ja immer, bei uns da geht das alles ruckzuck, zack, zack. Zumindest nach Cabaret Rotstift, für die von euch, die diesen Sketch kennen. Es gibt einige Schriftstellen oder Abschnitte in der Schrift, die sich besonders gut eignen für einen Jahreswechsel. Und ich hatte heute den Eindruck, dass ich euch eine dieser Standardschriftstellen bringen soll. Sicher habt ihr das auch schon gehört und in diesem Zusammenhang auch schon darüber nachgedacht. Aber das macht überhaupt nichts, denn das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder praktizieren müssen, insbesondere dann, wenn wir Altes hinter uns lassen und Neues ergreifen wollen. Ich rede von Philipper Kapitel 3, den Versen 12 und folgenden. Ich lese einfach den ganzen Abschnitt mal vor. Hier heißt es, nicht, dass ich es schon bekommen habe oder schon vollendet bin, aber dem jage ich nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von dem Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich zähle mich selbst nicht als jemanden, der es ergriffen hat. Eines aber weiß ich. Das, was hinter mir liegt, vergesse ich bewusst. Nach dem, was vor mir liegt, strecke ich mich aus, jage weiter nach dem bereits erspähten Ziel, hin zu dem Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns diese Gesinnung haben. Und wenn ihr in irgendetwas anders gesinnt seid, so wird Gott euch auch darin Offenbarung geben. Hier hast du wieder Paulus, wie er leibt und lebt. Ist es nicht unwahrscheinlich, wie er hier argumentiert? Höre, was Paulus sagt. So viele nun vollkommen sind, lasst uns diese Gesinnung haben. Und wenn ihr in irgendetwas anders gesinnt seid, so wird Gott euch auch darin Offenbarung geben. Mit anderen Worten, ich habe recht, liebe Leute, und wenn ihr irgendwas anders seht, dann habt ihr noch zu wenig Offenbarung vom Herrn. Hä? Ist das das, was Paulus hier sagt? Amen. Wozu wir indessen gelangt sind in diese Richtung, lasst uns auch marschieren, diesen Maßstab im Sinn haben. Ihr merkt wahrscheinlich schon, um was es geht. Es geht darum, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Das Wichtigste in unserem Leben ist das Morgen. Um Mitternacht kommt der junge Tag, rein und unbefleckt, und begibt sich in unsere Hände, hoffend, dass wir vom Gestern gelernt haben. Das war ein Zitat, wie ihr sicher bemerkt habt. Und ratet mal, von wem dieses Zitat ist. Dieses Zitat ist von keinem Geringeren als von John Wayne. John Wayne. Dieser John Wayne. Der Western John Wayne. Das Wichtigste in unserem Leben ist das Morgen. Um Mitternacht kommt der junge Tag, rein und unbefleckt, und begibt sich in unsere Hände, hoffend, dass wir vom Gestern gelernt haben. Klingt wie eine große Weisheit eines Philosophen oder Schriftstellers, ist aber von John Wayne. Übrigens, John Wayne war zumindest in den letzten Jahren seines Lebens gläubiger Christ, und wir werden ihn in der Herrlichkeit sehen. Amen. Vielleicht gibt es dann dort die große John Wayne Show, wo alte Filme von John Wayne laufen oder so irgendwas. Mal sehen, was der Herr vorbereitet hat für uns in der Herrlichkeit. Nun, wenn wir anfangen bei Vers 12, und dort fangen wir heute Abend an, dann heißt es dort Folgendes, und ich lese hier nach der Elberfelder Übersetzung jetzt: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Eine der wichtigsten Dinge, die wir beachten müssen in unserem Leben, ganz allgemein, ist, dass wir niemals an den Punkt kommen, wo wir denken, jetzt habe ich alles erkannt und erfasst und ergriffen und habe der Weisheit letzter Schluss und für mich geht es eigentlich nicht mehr weiter. Weil wenn du diesen Punkt in deinem irdischen Leben erreicht hast oder hättest oder haben könntest, dann wäre dein Leben im Grunde genommen vorüber. Wenn du wirklich meinst, an dem Punkt angekommen zu sein, wo du nichts mehr lernen kannst, wo es für dich nichts mehr Neues gibt, wo es für dich nichts mehr zu holen gibt, wo es für dich nichts mehr zu erwarten gibt vom Leben, dann bist du buchstäblich des Lebens müde. Dann könntest du gehen. Manchmal kommt es uns so vor, wie wenn es so ist, aber das entspricht nicht den Tatsachen. Das entspricht niemals den Tatsachen. Denn gemessen an dem, was noch vor uns liegt und was wir noch erreichen können und was wir noch nicht gesehen haben und was wir noch nicht erlangt haben und was wir noch nicht erfahren haben, von der Kraft und von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Größe und Güte und Herrlichkeit, ist unwahrscheinlich viel mehr als das, was wir schon erkannt haben. Woran liegt es, dass wir immer wieder meinen, immer wieder einmal, dass wir angekommen sind am Ziel? Vielleicht an der Sehnsucht, tatsächlich eines Tages am Ziel anzukommen. Und es ist nicht falsch, diese Sehnsucht zu haben. Wir alle wollen am Ziel ankommen. Wir alle wollen uns irgendwo zur Ruhe setzen. Darüber werden wir reden im neuen Jahr, wie gesagt. Das zur Ruhe kommen oder in die Ruhe des Glaubens eingehen. Aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass es für uns nichts mehr zu tun gibt, dass es nichts mehr zu verbessern gibt, dass es nichts mehr zu holen gibt für uns. Paulus sagt dies in Bezug auf die Auferstehungskraft Jesu Christi. Er benutzt in den Versen davor, in Vers 11 nämlich, ein Wort, das nirgends anders im Neuen Testament vorkommt, nämlich das griechische Wort ex anastasis. Und zwar ist es ein zusammengesetztes Substantiv aus anastasis und der Präposition ek. Anastasis bedeutet Auferstehung. Nun, das Wort Auferstehung kommt häufiger vor im Neuen Testament, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Aber das Wort ex anastasis kommt nur dieses eine Mal vor im Neuen Testament. Was meint er damit? Die meisten Übersetzungen gehen über diesen Unterschied einfach hinweg und übersetzen ex anastasis genauso mit Auferstehung wie alle anderen Stellen, wo Anastasis erscheint. Aber dieses Wort hat eine spezifische Bedeutung. Manche haben es mit Herausauferstehung übersetzt, was es wörtlich bedeutet, aber das sagt uns nicht sehr viel darüber, was Paulus wirklich meint mit diesem Wort. Ich glaube, er meint ein Maß an Auferstehungskraft in diesem Leben, nachdem wir streben und nachdem wir trachten sollen, und das bedeutet Leben aus den Toten. Paulus hat da einiges erlebt. Aber er sagte, ich trachte nach einem Maß an Auferstehungskraft in meinem Leben und Dienst, das dem gleichkommt, dass Auferstehung, Leben aus Toten, eine Art Dauerzustand ist bei mir. Nun, das muss nicht bedeuten, dass wir andauernd Tote auferwecken, sondern dass wir dauerhaft in dieser Realität leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben, aber ich bin auch mit Christus auferweckt und ich lebe nicht aus meiner natürlichen Kraft und Fähigkeit, sondern aus der Auferstehungskraft Jesu Christi. Und Paulus sagt, dass er noch nicht bei diesem vollen Maße angelangt ist. Wie viel weniger wir? Wo sind wir angelangt? Noch lange nicht am Ziel. Und es ist gut, wenn wir uns eingestehen, dass es so ist. Halleluja. Komm heute Abend zur Vernunft, könnte man sagen, und sieh ein, du bist noch nicht am Ziel. Niemand von uns ist am Ziel angelangt. Du bist nicht am Ziel mit deiner Ehe, du bist nicht am Ziel mit deiner Familie, du bist nicht am Ziel mit deinem Beruf, du bist nicht am Ziel mit deiner Berufung, du bist nicht am Ziel dessen, was der Herr mit dir vorhat. Das ist noch so viel mehr. Aber es braucht diesen Hunger und dieses Einsehen, ja Herr, ich habe es noch nicht erlangt, ich habe es noch nicht erfasst, ich habe es noch nicht ergriffen. Denn wenn wir satt sind, wenn wir voll sind, wenn wir meinen, wir hätten's, dann sind wir nicht offen für das, was da kommen soll. Jesus schilt eine Gemeinde in der Offenbarung, die Gemeinde in Laodicea ist es, und sagt ihnen, ihr seid schon satt geworden. Ihr habt da ein Problem, liebe Leute, ihr habt keinen Hunger mehr. Ihr seid lauwarm, ihr seid davon überzeugt, dass ihr seht, obwohl ihr blind seid. Ihr seid davon überzeugt, dass ihr reich seid, obwohl ihr arm seid. Ihr seid davon überzeugt, dass ihr satt seid, obwohl ihr eigentlich Hunger haben solltet. Mit anderen Worten. Nun, ist das nicht etwas, wozu wir alle neigen? Manche Leute verstehen die Offenbarung bzw. diese 7 Sendschreiben so, dass sie verschiedene Phasen der Kirchengeschichte markieren und bezeichnen. Und dass wir die Zeit oder die Phase der Kirchengeschichte sind, die der Gemeinde in Laodicea gleichkommt. Das ist eine mögliche Auslegung dieser 7 Sendschreiben, meiner Meinung nach nicht unbedingt die richtige, aber sie hat etwas für sich. Wir leben tatsächlich in einer Zeit und in einer Phase der Kirchengeschichte, wo sehr viel Lauheit, mangelndes Feuer, mangelnde Liebe und die Vorstellung, wir haben es, wir sind angelangt, was kann man uns noch bieten, was kann man uns noch vormachen, wo diese Haltung vorherrscht. Das ist tatsächlich so. Aber selbst wenn das diese Phase ist, in der wir sind nicht dazu verurteilt, konform zu sein mit dem, was der Hauptstrom vielleicht tatsächlich ist. Sondern wie es immer in der Kirchengeschichte einen Überrest gegeben hat, ich nenne es einfach mal so, weil man es so nennt, wie es immer einen Überrest gegeben hat, der das volle Evangelium geglaubt und praktiziert hat, wusstest du, dass es zu allen Zeiten der Kirchengeschichte Gläubige gab, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, die in neuen Zungen redeten, die Zeichen und Wunder erlebten? Selbst im finstersten Mittelalter gab es solche Gläubige. Nun, die offizielle Geschichtsschreibung weiß nicht viel davon, aber ich habe ein Buch zu Hause, könnte ich auch mal noch lesen, wo es genau eines von den vielen Büchern, die ich aus Amerika mitgebracht habe, die dann im Regal landen, wo es genau um diese Thematik geht, dass Gott zu jeder Zeit der Kirchengeschichte einen Überrest an Menschen hatte, die das volle Evangelium glaubten. Und die in diesem Sinne auch brennend waren für ihn und für sein Wirken und für seinen Willen. Dieser Überrest ist meistens viel größer, als wir meinen. Wenn ich von heiligem Überrest rede, dann meine ich nicht so einen kleinen Haufen von 300 Gläubigen und alle anderen liegen falsch, ja? Bitte versteht mich richtig. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern dieser Überrest ist meistens viel größer, als wir gedacht haben. So war es schon bei Elia. Der dachte auch, er sei der Einzige, der übrig geblieben ist, der seine Knie nicht vor dem Baal gebeugt hat. Und was sagt das Wort Gottes zu ihm? 3000 Männer habe ich mir in Israel behalten, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Das zu einer Zeit, wo der Götzendienst vorherrschend war im ganzen Land. Wo du gar nicht anders konntest, menschlich gesprochen, als deine Knie vor dem Baal zu beugen. Lass uns den Vers noch einmal lesen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, das Verb lambano, eigentlich empfangen, habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach. Sind wir schon vollendet?
Nein.
Ich jage ihm aber nach. Was jage ich nach? Ich jage diesem Ziel nach. Es gibt Vollendung, es gibt Perfektion in dem Maß, wie sie möglich ist in diesem Leben. Dem jagen wir nach. Ob ich es auch ergreifen möge, Paulus benutzt hier ein anderes Wort, nämlich katalambano. Lambano und katalambano. Ein feiner Unterschied, aber ein wichtiger Unterschied. Während lambano ergreifen bedeutet oder empfangen, bedeutet katalambano etwas ergreifen und es festhalten und es niederhalten, es an sich drücken, sodass es einem niemand mehr nehmen kann. Das ist es, was katalambano bedeutet. Dann fährt er weiter und sagt, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist der Anker, an dem wir uns festhalten. Wir sind von Christus Jesus ergriffen. Auch hier wieder erscheint das Verb katalambano. Mit anderen Worten, Christus hat uns nicht nur empfangen, er hat uns nicht nur ergriffen, sondern er hat uns ergriffen und hält uns fest. Katharina, steh mal auf. Ich muss mal was demonstrieren. Ich bin Christus, das ist mein Kind. Ich habe dieses Kind ergriffen und drücke es an mich und lasse es nicht wieder los. Katalambano. Wenn möglich, wenn nötig, mit ein bisschen Druck von oben.
Jetzt lasse ich nicht mehr los.
Jetzt lässt sie nicht mehr los. Amen, das ist das Ziel. So wie Christus uns festhält, sollen auch wir ihn festhalten. Es ist eine gegenseitige Bewegung. Philipper 3, Vers 13. Lass uns den nächsten Vers anschauen. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Noch einmal. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten. Das größte Hindernis auf dem Weg, der vor uns liegt, das zu ergreifen, das festzuhalten, was wir festhalten sollen, was uns zugedacht ist. Das größte Hindernis ist, dass wir uns auf dem ausruhen, was hinter uns liegt. Wenn Paulus hier sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, das ergriffen zu haben, eines aber tue ich. Bitte beachte, dass dieses tue ich oder weiß ich, wie ich übersetzt habe, das steht gar nicht da. Es ist kursiv gedruckt in deiner Bibel, wenn du eine gute Übersetzung hast. Das bedeutet, es steht nicht im Grundtext. Paulus sagt nur, eines aber, eines aber, eines aber weiß ich, eines aber tue ich, eines aber ist notwendig. Nämlich, dass ich das vergesse, was da hinten ist. Der Zwischentitel in meiner Übersetzung hier vor Vers 12 lautet, ein lohnenswerter Wettlauf. Damit wir das, was Paulus hier sagt, richtig verstehen, müssen wir verstehen, dass er das Bild eines antiken Wettlaufs benutzt. Also eines Leichtathletik-Wettlaufs. Ihr wisst ja alle, die Olympiade, kommt aus dem antiken Griechenland. Dort wurde sie zuerst gefeiert. Darauf geht sie zurück. Dort brennt das olympische Feuer. Von dort wird es jedes Mal geholt, wenn eine Olympiade stattfindet. Die Griechen waren Sportfans. Sie kannten auch noch andere Spiele, nämlich die isthmischen Spiele in Korinth. Die fanden alle 2 Jahre statt und die olympischen Spiele fanden alle 2 Jahre statt im Turnus. So fanden also jedes Jahr Spiele statt. Und die Leute pilgerten dorthin, wie sie heute zur Olympiade pilgern. Und es gab viele von den Disziplinen, die wir heute noch kennen, gab es auch damals schon, auch wenn sie zum Teil anders funktionierten. Die Laufdisziplinen zum Beispiel funktionierten so, dass man nicht Runden lief, sondern man lief von einem Pfosten zu einem anderen Pfosten und man lief um diesen Pfosten herum, damit klar war, dass man wirklich die vorgeschriebene Strecke zurückgelegt hatte. Behaltet dieses Bild im Hinterkopf, während wir das weiter anschauen, was Paulus hier sagt. Hat diese Art von Läufer im Sinn. Nun, es handelt sich hier um einen lohnenswerten Wettlauf. Das christliche Leben ist ein Wettlauf. Paulus vergleicht es verschiedentlich damit. Einmal vergleicht er es auch mit einem Marathon. Es ist nicht ein Sport, es ist nicht ein 100-Meter-Lauf oder ein 200-Meter-Lauf, wo du 10 Sekunden lang oder 20 Sekunden lang alles gibst und dann fast ohnmächtig am Ziel zusammenbrichst. Sondern das christliche Leben ist ein Marathon, wo du deine Kräfte sehr gut einteilen musst. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Bilder. Hier ist es eher ein solcher Schnelllauf oder ein kürzerer Lauf, den Paulus im Blick hat. Ich vergesse, was da hinten. Es war damals gang und gäbe, wie man es auch heute noch manchmal sehen kann, dass die Läufer, die in einem solchen Lauf liefen, versuchten, sich gegenseitig zu behindern. Versuchten, sich gegenseitig aus der Bahn zu werfen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt war, wahrscheinlich nicht. Aber wie es auch heute zum Teil passiert, hatten sie halt so ihre Tricks. Oder sie taten dann, wie wenn sie Unschuldslämmer wären und wenn das ihnen nur aus Versehen passiert wäre. Für die von euch, die sich ein bisschen für Leichtathletik interessieren und zum Beispiel Leichtathletik-Weltmeisterschaften schauen oder Golden League-Meetings, die im Fernsehen übertragen werden, du kannst es ab und zu sehen, wie in irgendwelchen Läufen so mit den Ellbogen gearbeitet wird und wie man manchmal Leute über sich stolpern lässt und so weiter und so fort. Das ist unfair. Unfaires Verhalten. Aber das konnte dir also passieren, auch damals schon bei dieser Art von Lauf. Worauf bezieht sich denn dieses Vergessen von dem, was da hinten ist? Zum Beispiel auf solche unfairen Taktiken von Mitläufern, die versuchen, dich aus der Bahn zu werfen. Kann es im christlichen Leben, dass, wie gesagt, ein solcher Lauf ist, dir passieren, dass Leute dich unfair behandeln, dass Leute dir das Leben schwer machen, dass es so aussehen mag, wie wenn Leute dich aus der Bahn werfen wollen? Amen. Hand aufs Herz. Manchmal kommt es uns so vor. Wie wenn andere uns hindern wollen daran, unsere Bahn so zu laufen, wie wir sie sehen. Und seht ihr, es sieht immer nur jeder seine Bahn. Und ich tue gut daran, mich auf meine Bahn zu konzentrieren und nicht andere zu stören, während sie in ihrer Bahn laufen. Denn was ich sähe, das werde ich auch ernten. Wenn es aber trotzdem passiert, dass du gehindert worden bist oder gehindert wirst in deinem Lauf, dass man dich unfair behandelt, dass man dir Unrecht tut, dass man dir einen Vorsprung nimmt, den du eigentlich hattest, dann gibt es nur eins. Schau nicht zurück. Denk nicht daran, was da geschehen ist, sondern entscheide dich, das zu vergessen. Denn seht ihr, wenn wir an dem festhalten, was hinten ist, dann haften wir an dem, was hinten ist. Dann gibt es keine Möglichkeit. Du wirst nicht mehr die Kräfte aufbringen können, wirklich vorwärts zu sehen und den Lauf zu laufen, der noch vor dir liegt. Du wirst dazu neigen, dich zu bemitleiden, zu denken, ich habe alles Recht der Welt zu schmollen. Ich habe alles Recht der Welt, Trübsal zu blasen, weil mir eine Chance genommen wurde, die mir eigentlich zustand aufgrund meines eigenen Bemühens. Beachte, dass Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Eines aber, ich vergesse. In diesem Lauf, der uns vorgelegt ist, haben wir manchmal das Gefühl, ja, es sind Dinge passiert und ich weiß, ich muss das loslassen und ich muss es ablegen, aber wir haben irgendwie diese irrige Vorstellung, dass Gott vom Himmel kommt mit einem riesigen Schwamm und unsere Erinnerung löscht oder uns den Schmerz nimmt von dem, was da vorgefallen sein mag. Wir verschieben die Aktion auf Gott. Er soll etwas tun. Aber Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diesen Punkt verpassen und uns in einer falschen Hoffnung dem hingeben, der Vorstellung hingeben, Gott muss etwas tun, obwohl wir eigentlich etwas tun müssen, dann stecken wir fest. Dann haben wir keine Energie, haben wir keine Kraft, vorwärts zu gehen und das wirklich loszulassen, was hinten ist. Weil es nicht Gottes Aufgabe ist, mit einem großen Schwamm zu kommen. Wenn Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, dann meint er ganz bewusst, dass er diese Aktion ausführt. Das Wort, das er dafür verwendet, ist auch wieder ein besonderes Wort, nämlich das Wort epilantanomai. Epilantanomai. Und epilantanomai bedeutet nicht einfach nur vergessen, sondern es bedeutet bewusst vergessen. Denn das Wort lantanomai an sich bedeutet bereits vergessen. Epilantanomai bedeutet, ich entscheide mich zu vergessen. Ich vergesse bewusst. Es ist ein Punkt, den ich gesetzt habe und von dem an weiß ich nicht mehr, was da hinten war. Was betrifft es noch? Nicht nur da, wo uns Leute in den Weg gekommen sind, sondern auch unsere vergangenen Erfolge. Paulus redet hier nicht von seinem alten Leben, das hat er längst vergessen, das hat er längst hinter sich gelassen. Er redet von seinen vergangenen Erfolgen. Und bitte beachtet auch Folgendes, nämlich die Situation, aus der heraus Paulus dies schrieb. Paulus befindet sich zum Zeitpunkt, als er den Philipperbrief schrieb, wo? Weiß es jemand? Wo war Paulus, als er den Philipperbrief schrieb? Kleines Bibelquiz. Ha? Amen. Im Gefängnis. Er befand sich in römischer Gefangenschaft. Er hätte also einen Grund gehabt zu sagen, hallo Leute, ich bin der Apostel für die Nationen. Die Nationen warten auf mich, die fernsten Inseln warten auf mich und ihr haltet mich hier fest in einem römischen Gefängnis. Ich will laufen, ich muss laufen, ich habe vom Herrn den Auftrag zu laufen. Aber während er dort im Gefängnis war, hatte er auch viel Zeit zum Nachdenken und er hätte sich auch auf seinen Lorbeeren ausruhen können und hätte sagen können, hey, okay, jetzt bin ich halt hier gefangen gesetzt worden. Aber ich habe ja schon so viel geschafft. Ich habe ja das Evangelium schon mehr Leuten gepredigt und mehr Leuten gebracht, als alle anderen Apostel, die da sonst noch so rumschwirren, zusammengenommen. Wenn irgendjemand sagen kann, ich bin der Apostel, dann bin ich's. Ich habe hier an dem Ort, wo ich gefangen bin, bin ich mitverantwortlich dafür, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat. Ich habe die Gemeinde in Philippi gegründet, ich habe die Gemeinde in Korinth gegründet, ich habe die Gemeinde in Ephesus gegründet, ich habe die Gemeinden in Galatien gegründet, ich bin maßgeblich gewesen, in Antiochia die Gemeinde aufzubauen und so weiter und so fort. Er hätte sich ausruhen können auf diesen Lorbeeren. Und auch das ist eine Gefahr, von der ich glaube, dass wir jedes Jahr, am Ende des Jahres, ihr wieder ein Stück weit ins Gesicht schauen, nämlich, dass wir selbstzufrieden uns zurücklehnen und sagen, komm, von nun an mache mir niemand mehr Mühe, ich habe das Neue Testament übersetzt. Hallo? Versteht ihr ein bisschen, von was ich rede? Und das ist nicht nur so, wenn du etwas Großartiges vollbracht hast, wie ein Buch zu schreiben oder etwas in dieser Art, sondern in all dem, was ihr tut und was ihr in diesem Jahr getan habt und wo ihr erfolgreich gewesen seid, liegt auch ein Stück weit das Potenzial und die Gefahr zu sagen, komm, ich kann es ein bisschen gelassener nehmen jetzt. Ich muss nicht mehr so schnell laufen wie bisher. Ich muss mir nicht mehr so viel Mühe geben. Ich muss nicht mehr so viel studieren, ich muss nicht mehr so viel Bibel lesen, ich muss nicht mehr so regelmäßig zu den Gottesdiensten kommen. Oder kennt ihr das alle nicht? Rede ich nur von mir heute Abend. Okay, habe ich halt für mich gepredigt. Bin überzeugt davon, dass wir alle das kennen. Dass wir uns gerne ausruhen auf unseren Lorbeeren. Paulus sagt, ich vergesse auch diese Dinge. Und diese Dinge sind besonders schwer zu vergessen. Denn wir alle, ich meine, ihr kennt diese Karikaturen von Leuten, die so voller Orden behängt sind, dass sie kaum mehr ihr Jackett tragen können. Ihr kennt solche Leute wie heißt er hier, Gaddafi, die sich noch irgendwelche Orden erfinden und da Bilder aufsticken auf ihr Jackett. Es ist eine Karikatur. Der Mann ist eine Karikatur, ich sag's euch. Wir möchten doch etwas hervorbringen, das Gültigkeit hat. Und das ist richtig so und das ist gut so. Aber wir sollten diese Dinge nicht benutzen, um selbstgenügsam und selbstzufrieden zu werden und uns zu sagen, komm, ist gut. Jetzt können alle zu uns aufschauen. Niemand kann uns mehr das Wasser reichen. Wir haben es geschafft. Nein, wir haben es nicht geschafft. Im Verhältnis zu dem, was der Herr noch für uns hat, ist all das, was wir schon erreicht haben, nichts. Wir haben eine Generation zu gewinnen. Wir haben eine Stadt zu gewinnen. Wir haben ein Land zu gewinnen. Wir haben eine Generation, wisst ihr, ich denke das manchmal, und bitte denkt ein bisschen mit mir heute Abend. Wir haben eine Generation da draußen, wo ich ab und zu gedacht habe, Jugend ohne Gott. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt, von Ödön von Horvath. Es geht dort eigentlich um die Nazizeit. Und das war tatsächlich eine Jugend ohne Gott. Aber wenn ich so rausschaue, wenn ich so höre, was läuft, wenn ich so mitkriege, was die Jungen heute noch wissen von diesem Gott oder eben nicht wissen, dann denke ich nicht selten, Jugend ohne Gott. Aber wir leben nicht in einem absolutistischen System, sondern wir können ihnen diesen Gott bringen. Und wir müssen ihnen diesen Gott bringen. Nicht nur der Jugend, sondern überhaupt unserer Generation. Wir sind berufen, dieser Generation das Wort Gottes zu predigen. Den Alten wie den Jungen. Es ist schon interessant, wenn du ein bisschen beobachtest, auch die alte Generation ist heute nicht mehr so wie vor 40 Jahren. Auch der alten Generation sind viele Werte abhanden gekommen, die scheinbar sicher waren. Wer bringt ihnen diese Werte? Wer sagt ihnen, Leute, das, wofür unsere Kultur steht und woraus unsere Kultur besteht, ist das Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes wegnimmst aus dieser Kultur, dann wird irgendwann diese Kultur zusammenbrechen. Das ist unsere Aufgabe. Aber vergessen wir, was da hinten ist. Manchmal ist es gut, wenn du einfach Tabula rasa machst. Seht ihr, mir geht es regelmäßig so und ich sage das nicht, um damit irgendwie zu prahlen oder so. Ich denke, ihr versteht das. Nachdem ich diese neue Übersetzung fertig gemacht hatte, die liegt bei mir auf dem Tisch und ich kann sie wie nicht anfassen. Ich bin gesperrt. Ist vorbei für mich. Für euch nicht, ihr sollt darin lesen, ihr sollt sie benutzen, ihr sollt sie studieren und so weiter und so fort, aber ihr habt sie auch nicht gemacht. Für mich, es geht nicht anders, ich kann nicht jetzt jeden Tag darin lesen und mich darin baden und wer hätte auf so eine Formulierung kommen können? Geht nicht, das wäre ungesund. Und so ist es ungesund, wenn wir uns an dem berauschen, was wir zustande gebracht haben. Ich denke das auch immer im Sport. Ich glaube, dass darüber der SC Bern schon häufig gestrauchelt ist in den letzten Meisterschaften. Die bringen es jedes Jahr wieder fertig, die reguläre Meisterschaft, also im Schweizer Eishockey, ja, zu gewinnen mit Abstand von Punkten, wo du denkst, sie sind einfach die Besten. Und kaum haben die Playoffs angefangen, fliegen sie raus gegen solche Mannschaften wie Fribourg. Unverständlich. Woran liegt das? Entweder sie haben sich übernommen in der regulären Meisterschaft oder sie haben sich einfach innerlich ausgeruht und gesagt, hey, weißt du, wir sind einfach die Besten. Wir müssen gar niemandem beweisen, dass wir Schweizer Meister werden können. Wir sind sowieso. Und das führt dann dazu, dass sie schon seit einigen Jahren nicht mehr waren. Obwohl sie das Potenzial dazu hätten. Davon bin ich überzeugt. Es ist kein Zufall, dass eine Mannschaft über mehrere Jahre es immer wieder fertigbringt, mit einem großen Abstand an Punkten die reguläre Meisterschaft zu gewinnen. Das ist kein Zufall. Das bedeutet, sie sind im Grunde genommen die Besten. Aber wenn wir den Fehler machen und uns auf dem ausruhen, was wir schon erreicht haben, dann kann es sein, dass uns jemand überrundet oder überrollt, der eigentlich gar nicht das Potenzial dazu hätte und gar nicht dazu bestimmt wäre. Nun, versteht das bitte richtig, wir stehen nicht in einem Wettbewerb mit anderen Leuten, aber der Herr möchte schon, dass wir überwinden und dass wir Sieger sind. Amen, jeder für sich, in dem Lauf, der ihm vorgelegt ist. Lies mal darauf hin, die 7 Cent-Schreiben. Dort heißt es, am Ende jeden Cent-Schreibens heißt es, der überwindet, dem werde ich geben. Und das Wort dort ist das griechische Verb nikao, das auch mit siegen übersetzt werden könnte. Dem Sieger werde ich geben. Dem Überwinder werde ich geben. Halleluja. Es ist ein lohnenswerter Wettlauf, der vor uns liegt. Jetzt kommt aber eine ganz wichtige Gegenbewegung. Was tun wir stattdessen? Wir können nicht nur vergessen, was hinter uns liegt, sondern wir müssen etwas tun, das in die Gegenrichtung geht. Auch davon redet Paulus. Ich strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Das ist die Gegenbewegung, die wir machen sollen. Sonst sind wir wie die Leute, die versuchen, auf dem Fahrrad auf der Stelle zu stehen. Und das geht nicht. Wir können nicht sagen, ich vergesse, was da hinten ist, und dann tun wir nichts, was dann kommen muss. Streckst du dich aus nach dem, was vorn ist? Hast du deine Laufschuhe noch an? Aber Pastor Manfred, widerspricht das nicht alles irgendwie dem, was du gerade angekündigt hast, dass wir in die Ruhe des Glaubens eingehen sollen? Das ist das Wunderbare an dieser Ruhe des Glaubens. Dass wir in dieser Ruhe sind und uns trotzdem bewegen. Das ist das Geheimnis dieser Ruhe, dass wir in dieser Ruhe sind und Christus bewegt sich mit uns, weil wir in ihm sind und er in uns. Er gibt das Tempo an, er gibt die Marschrichtung an, aber wir dürfen nicht die Handbremsen anziehen. Ruhe des Glaubens bedeutet nicht, wir haben die Handbremse angezogen und den Parkgang eingelegt und das Zündschloss umgedreht und den Schlüssel weggeworfen. Manchmal kommt es einem so vor. Manche Leute haben ihr Leben geparkt, den Schlüssel gezogen und aus dem Fenster geworfen. Hier bin ich. Ein Fels in welcher Brandung? Es ist längst keine Brandung mehr da, aber sie sind der Fels. Unbeweglich, unerschütterlich in dem, was sie nicht tun. Halleluja. Ich strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Nun, in diesem Zusammenhang muss man unbedingt erwähnen, was ist vorn? Beziehungsweise, was nimmst du wahr als vor dir liegend? Seht ihr, wenn das der eine Pflock ist, von dem aus ich laufe, dann muss ich den anderen Pflock im Blick haben und wissen, ich muss um diesen Pflock herumlaufen, damit ich die nächste Runde zurückgehen kann. Das heißt, mit anderen Worten, ich brauche Ziele. Und zwar Zwischenziele. In diesem Bild gesprochen sind diese Pfähle, diese Pflöcke, diese Säulen sind immer nur Zwischenziele. Das ist nicht das Ziel, sondern es ist ein Zwischenziel. Irgendwie ist mir kürzlich ein Gerücht zu Ohren gekommen. Es ist wirklich nur ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung, wer das irgendwie in Umlauf gebracht hat. Aber manche Leute in der Gemeinde scheinen die Vermutung geäußert zu haben, dass Katharina und ich eigentlich nur daran arbeiten, selbst einen großen Dienst zu haben und dann würden wir dann die Gemeinde hinter uns lassen. Damit wir dann in den Reisedienst gehen können. Was für ein Unsinn. Wir benutzen die Gemeinde ganz bestimmt nicht als, wie soll ich sagen, eine Art Sprungbrett. Aber, und das ist wohl wahr, es mag in unserem Leben irgendwann eine neue Phase des Dienstes kommen, wo wir nicht mehr so viel hier sein werden wie auch schon. Aber das ist nicht etwas, was wir steuern können. Oder wo wir sagen können, wir wollen das. Komm, Herr, bau schnell da die Gemeinde auf, damit wir können weiterziehen. So geht das nicht. Aber gesteht ihr uns zu, dass wir Ziele haben? Amen. Genauso wie ich es euch zugestehe. Ich ringe immer ein bisschen mit mir, wenn Leute wie Regina auf mich zukommen und mir sagen, weißt du, ich möchte gern dies und jenes machen und ich habe da und da eine Vision, ich habe da und da ein Ziel und ich werde jetzt das zweite Jahr Bibelschule noch fertig machen und dann gehe ich sehr wahrscheinlich dort und dorthin. Da ringe ich innerlich mit mir. Denke, um Himmels Willen, dass so gute Leute nicht verlieren. Hat man nun mal so eine vorbildliche junge Frau und dann geht sie weg in die Mission oder was? Aber bitte, wer bin ich, dass ich ihr ihre Ziele definiere? Ich bin froh, dass sie Ziele hat. Amen. Und sie soll diese Ziele erreichen. Und ihr sollt eure Ziele erreichen und ihr sollt euch Ziele stecken. Und wenn diese Ziele darüber hinausgehen, dass ihr euer Leben lang hier in der Gemeinde seid, dann Halleluja. Nicht, weil wir euch loswerden wollen, sondern wenn ihr dieses Ziel habt und es ist wirklich vom Herrn gesteckt, dann geht euren Weg. In Frieden. Aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. Wie auch wir auf den richtigen Zeitpunkt achten werden in allem, was wir tun. Aber wenn wir keine Ziele mehr haben, dann laufen wir Gefahr, dass wir auch das wieder verlieren, was wir uns schon erarbeitet haben. Das ist die traurige Kehrseite davon. Wenn wir keine Ziele mehr haben, dann laufen wir Gefahr, auch das wieder zu verlieren, was wir uns schon erarbeitet haben. Siehst du, der Fachmann von gestern, das ist der Laie von morgen. Der Fachmann von gestern ist der Laie von morgen. Das kann mir jeder bestätigen, der in seinem Beruf vorwärts kommen möchte, der es in seinem Beruf zu etwas gebracht hat und sich weitergebildet hat und up to date geblieben ist in dem, was er tut. Gell, Hans-Jörg, Medizin ist heute etwas anderes als vor 50 Jahren. Amen. Amen. André, Autobau und Autoreparaturen, das ist heute etwas völlig anderes als vor 30 Jahren. Gell? Nun, du kannst nicht sagen, Theologie ist heute etwas ganz anderes als vor 30 Jahren. Das ist nicht so. Denn Gott ist unveränderlich. Und trotzdem gibt es heute ein höheres Maß an Offenbarung als vor 30, 40 Jahren. Aber in unserem Glaubensleben geht es eigentlich um etwas anderes, nämlich, dass wir mit dem Herrn verbunden bleiben. Das ist der wichtigste Punkt in unserem Glaubensleben, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Philipper 3, Vers 14, und jage auf das Ziel zu. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist der Schlusspunkt. Wir jagen auf das Ziel zu. Nun, wenn wir diesen Vers genau übersetzen, dann heißt es eigentlich, jage weiter nach dem bereits erspähten Ziel. Das griechische Wort hier ist Skopos. Und Skopos bedeutet nicht nur Ziel, sondern es hat auch diese Unterbedeutung von etwas, das man gesehen hat. Mit anderen Worten, das Ziel haben wir schon gesehen. Wir haben es schon im Auge. Es ist nicht etwas völlig Fremdes. Es ist nicht etwas noch nie Dagewesenes, sondern ich kann mich erinnern, an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das Ziel vor Augen gesehen. Habe gesehen, Jesus und die Herrlichkeit, dort werde ich einmal anlangen. Bei ihm, der mich erlöst hat, bei ihm, der mich erkauft hat, dort werde ich eines Tages sein. Das ist mein Ziel. Darauf arbeite ich hin. Davon lasse ich mich bestimmen. Jage auf das Ziel zu. Das griechische Verb dioko, das man nicht anders übersetzen kann als mit jagen oder verfolgen. Ich verfolge dieses Ziel, ich jage dem nach. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Nun, diese Formulierung, die Paulus hier verwendet, ist ein bisschen mehrdeutig. Man könnte sie auch wie folgt übersetzen. Und zwar hin zu dem Kampfpreis der nach oben gerichteten Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir haben eine Berufung. Das ist übrigens auch ein Thema, über das ich im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich mal predigen werde. Berufung. Und ihr wisst ja, wenn ich sage, ein Thema, über das ich predigen werde, dann meine ich damit nicht eine Sonntagspredigt, sondern ich meine eine Serie. Wie viele Teile die haben wird, weiß ich noch nicht. Berufung. Hast du eine Berufung? Jeder von uns hat individuell eine Berufung. Wir haben eine gemeinsame Berufung. Ich glaube zum Beispiel, dass wir als Gemeinde eine Berufung haben. Und das wird auch daran deutlich, dass ohne dass wir das irgendwie fördern, auch andere uns in dieser Berufung bereits wahrnehmen. Bei unserem monatlichen Pastorentreffen, das wir haben hier in der Region, ist mir schon ab und zu es passiert, dass Leute mir gesagt haben, bei euch ist die Lehre groß. Das Wort wird bei euch groß gemacht. Ihr seid groß und ihr seid stark in der Lehre. Das haben mir andere Pastoren gesagt. Das ist so, das ist eine unserer Berufung. Lehre des Wortes Gottes. Das Wort groß zu machen. Sei Teil dieser Berufung. Wenn du in dieser Gemeinde bist, dann bist du automatisch eigentlich ein Teil dieser Berufung. Wenn du sagst, nein, aber mit dieser Berufung kann ich gar nichts anfangen, dann bist du wahrscheinlich hier am falschen Platz. Ich sage das so ungeschützt, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch das sowieso wissen. Dass ich also nicht Gefahr laufe, irgendjemanden zu verschrecken. Das ist eine unserer Berufungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch auch individuell eine Berufung haben, die damit einhergeht, die damit konform ist, das Wort groß zu machen, zu lehren, in der einen oder anderen Form. Eine weitere Berufung, die wir haben als Gemeinde, ist, die Kraft Gottes groß zu machen, die Kraft Gottes zu demonstrieren. Als ich vorhin ins Büro runterkam, Katharina, du weißt es auch noch nicht, aber ich sage es dir jetzt als gute Neuigkeit, war ein Anruf auf meinem Anrufbeantworter unten. Und ich dachte, wer ruft denn am Silvester noch an und redet auf den Anrufbeantworter? Und ich höre den Anruf ab. Und es war eine mir bekannte Stimme, ein Pastor aus Hamburg, wo ich letzten Februar ein Seminar gehalten habe über die Führung des Heiligen Geistes. Und seine Stimme ist so herzlich und warm, so wie ein Hamburger Seebär. Wie du dir so einen, er ist auch so einer, so ein Hamburger Seebär. Er sagt, sie hätten sich überlegt, so, sie würden mich gerne, uns gerne wieder einladen, ob wir denn ein Seminar zum Thema Gaben des Geistes machen würden. Auch meine Frau sei herzlich eingeladen. Halleluja. Die Kraft Gottes, das ist auch eine unserer Berufungen. Wenn du etwas über die Gaben des Geistes lernen möchtest, dann bist du hier richtig. Das kann ich dir versichern. Wir jagen auf das bereits erspähte Ziel hin, zu dem Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das Ganze ist verbunden mit einem Preis, den es zu gewinnen gilt. Nun, Ich kann dir nicht sagen, was der Herr im Einzelnen für uns parat hat. Ich kann dir nicht sagen, was der Herr für dich individuell parat hat. Aber es gibt einen Lohn für deinen Lauf. Es gibt einen Lohn für deine Mühe. Und zwar schon hier auf dieser Erde. Und es gibt einen Lohn für das, was du hier für den Herrn getan hast im Himmel. Es ist wichtig, dass wir diese beiden Dinge nicht durcheinander bringen oder gegeneinander ausspielen. Seht ihr, weil wir glauben, dass wir schon hier auf dieser Erde einen Lohn haben, bedeutet das nicht, dass wir nicht mehr glauben, dass wir im Himmel einen Lohn haben. Wir wollen alles und wir wollen es jetzt. Nein, wir wollen alles, was man jetzt bekommen kann, aber wir wollen nicht alles, was es irgendwie gibt. Es gibt etwas, das wir erst dann haben werden, wenn wir bei ihm sind. Wer möchte auf dieser Erde ewig leben? Ich nicht. Es gibt einen Lohn. Hol dir deinen Lohn im Jahr 2010. Er wartet auf dich. Aber er ist verbunden mit diesem Lauf. Jemand, der unterwegs das Handtuch wirft, wird keine Medaille gewinnen. Egal, wie sehr man dir übel zugespielt hat, das interessiert niemanden. Seht ihr, wenn der Schiedsrichter aus irgendeinem Grund nicht gesehen hat, was man dir angetan hat, dann kannst du johlen und jaulen und jammern und klagen, so viel du willst. Der Schiedsrichter wird nicht einschreiten. Jetzt beim Spengler Cup gab es eine interessante Situation, habe ich noch nie gesehen, war sehr interessant. Ich weiß nicht, wer von euch sich überhaupt für Eishockey interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel es war. Auf jeden Fall ging es darum, dass ein Tor nicht gegeben werden konnte, weil der Torwart praktisch in letzter Sekunde oder im Bruchteil einer Sekunde seinen Handschuh so auf dem Puck hatte, dass man nicht sah, ob er bereits hinter der Linie war oder nicht. Die Schiedsrichter haben sich diese Szene nochmals angeschaut, sie haben da Aufzeichnungen, und man sah tatsächlich nicht, ob der Puck bereits hinter der Linie war oder nicht. Der Handschuh war drauf. Sehr wahrscheinlich war der Puck hinter der Linie, aber weil man es nicht sieht, konnte das Tor nicht gegeben werden. Was bleibt dir dann anderes übrig, als weiterzuspielen und das Tor nochmal zu schießen? Und so ist es auch im geistlichen Leben. Es mag dir jemand deinen Sieg streitig machen, es mag dich jemand behindern, es mag dich jemand gefault haben. Wenn es der Schiedsrichter nicht gesehen hat oder findet, ich schreite nicht ein, dann lauf weiter. Amen. Preis dem Herrn.